Im Herbst 1984 stand ein Bundesligaspiel an, Gladbach gegen Bayern. Erste Rückkehr von Lothar Matthäus an den Bökelberg. Es war auch ein Spitzenspiel.
Guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen am Gladbacher Bökelberg. Erstmals in der Geschichte der höchsten deutschen Spielklasse zeigen wir Ihnen live ein Bundesligaspiel im Ersten.
Borussia hatte 4 Tage vorher ein UEFA-Cup-Spiel in Lodz in Polen. Und dieses Spiel hat stattgefunden Mittwochabends und Donnerstag sollte die Mannschaft zurückfliegen und dann war Nebel in Polen und man konnte nicht fliegen.
Nebel in Polen. So erinnert sich Markus Aritz, heute Geschäftsführer von Borussia Mönchengladbach. Die Borussia beantragte eine Spielverlegung, der DFB stimmte zu.
Und Lothar Matthäus ist dann angesprochen worden von irgendeinem Journalisten und hat dann wohl gesagt, ja, sowas kann auch nur den Gladbachern passieren. So nach dem Motto, beim FC Bayern ist alles viel professioneller und in Gladbach das ist Provinz und das sind Amateure, das passiert nur denen da. Und das hat dann zusätzlich dafür gesorgt, dass wirklich alle ihm feindselig gegenüberstanden.
Oh, Bruns und mit der Nummer 8 Lothar Matthäus, dem heute natürlich aus ganz vielen Gründen das besondere Interesse gilt. Hier sehen Sie ihn nochmal. Lothar Matthäus, den Sie hier mit Judas Sprechchören empfangen haben.
Es prasselte ja alles auf ihn herein, ne? Die Rückkehr, Bökelberg und so weiter.
Uli Borowka, vor wenigen Monaten noch Mitspieler von Lothar, erinnert sich noch gut an die Rückkehr seines Freundes nach Mönchengladbach.
Also ich hatte das Gefühl damals, ich hatte ihn auch in die Augen geguckt und habe ihn gesehen, das hat ihn schon beeindruckt und er konnte auch nicht ansatzweise an seine Leistung anknüpfen.
Auch seine neuen Teamkollegen bekommen den Gladbacher Zorn auf Lothar zu spüren.
Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, unten in den Katakomben, die Bayern, die haben neben uns gestanden, unten in dem alten Bökelberg in dem Gang. Und die haben uns in die Augen geguckt und die wussten, das wird fürchterlich werden. Das haben sie gesehen, das haben sie gewusst und wir wussten es auch. Und so war das dann auch. Also ich hätte an diesem Tag auch sehr ungern auf der anderen Seite gestanden.
Am Ende gewinnen die Gladbacher durch Tore von Frank Mill, Uli Borowka und Michael Fronzek. Immerhin eine kleine Genugtuung für die Fohlen. Und Lothar wird einfach froh gewesen sein, dieses Spiel hinter sich zu haben. Auf ihn warten schließlich größere Aufgaben. Herrschaften, keine Sorge, ihr werdet hier nicht mit Pfiffen von beleidigten Gladbachern begrüßt, sondern auf die herzlich bayerische Art, denn wir ziehen mit unserem Podcast weiter nach München. Also na, servus miteinander, ich bin's wieder, der Kafka Markus. Und ich kann ja schon einigermaßen Hochdeutsch reden, aber ich garantiere nicht für die Gäste in unserer heutigen dritten Folge aus 11 Leben, die Welt von Lothar Matthäus. In der wollen wir den nächsten Lebensabschnitt des kommenden Weltstars Lothar Matthäus bei Bayern München und in der Nationalmannschaft unter die Lupe nehmen. Denn nachdem er in Gladbach bewiesen hat, dass er für höhere Aufgaben geeignet ist und dort auch ordentlich verbrannte Erde hinterlassen hat, wollen wir mal schauen, ob sein Karriereweg bei der Top-Adresse in Deutschland mal einfach so steil weiter nach oben geht. Der FC Bayern befindet sich 1984 bei Lothars Ankunft im Umbruch. Der Mittelfeldleader Paul Breitner ist weg und sowieso die Stars aus den 70ern. Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd Müller, Katsche Schwarzenbeck, Bulle Roth und wie sie alle heißen. Zwischen 1974 und 1976 haben die Bayern dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister gewonnen und sind zwischen 72 und 81 5-mal Meister geworden. Also, während Lothars Ex-Verein Borussia Mönchengladbach in den 70er Jahren schon extrem erfolgreich war, sind die Bayern mit ihren aktuellen Erfolgen nochmal eine Stufe höher anzusiedeln. Doch in den 80ern werden die Karten dann neu gemischt.
Der HSV wurde ja 1982 und 1983 Deutscher Meister und, das darf man auch nicht vergessen, gewann dann 1983 auch noch den Europapokal der Landesmeister gegen Juventus Turin. Der VfB Stuttgart wurde Meister, Werder Bremen, also es gab unterschiedliche Kandidaten. Also die Zahl der nominellen Spitzenclubs war größer und wie gesagt, Bayern hat zwar in dem Jahrzehnt 5 Titel gewonnen, aber es war eben nicht annähernd so selbstverständlich, wie das heute einem vorkommt.
Das war der Journalist Christoph Biermann. Mit ihm werden wir später noch tiefer in die Bundesliga der 80er eintauchen. Beim FC Bayern hat Manager Uli Hoeneß mit Matthäus einen würdigen Nachfolger für den nach Italien abgewanderten Kalle Rummenigge gefunden. Lothar kommt jedenfalls genau zum richtigen Zeitpunkt. Er hat ja auch schon ein gewisses Standing. Und man kann fast sagen, dass er für Bayern so eine Art lebenserhaltende Maßnahme ist. Heutzutage ist er das Gesicht des FC Bayern wahrscheinlich Thomas Müller, mein persönlicher Lieblingsspieler seit Jahren. Das ist ja auch der Einzige, bei dem man den Eindruck hat, dass er auch mal privat eine Lederhosen trägt und weiß, wie man einen zünftigen Schublattler tanzt. Aber das war 1984 noch anders. Da gab es zwar mit Kultkeeper Jean-Marie Pfaff einen Belgier und mit Mittelfeldstar Søren Lerby einen Dänen, aber der Rest des Kaders war durchaus lokal besetzt, sage ich jetzt mal. Mit waschechten Bajuanen wie Klaus Augenthaler, Norbert Eder, Hansi Pflügler oder Vigal Kögel. Macht euch also bereit für gerollte R's und Sprüche aus dem Paulanergarten, wenn wir mit Lothar in der nördlichsten Stadt Italiens aufschlagen, wie die Münchner sich ja selbst gern sehen. Und ihr da draußen werdet jetzt auch direkt in unser bayerisches Dreamteam integriert. Unser Redakteur Stefan Rommel hat sich eine absolut bayerische All-Star-Talkrunde zusammengestellt. Bei Klaus Eder, 30 Jahre lang Physiotherapeut der Nationalmannschaft, hat er sich in Donaustauf mit den ehemaligen Bayern- und DFB-Verteidigern Klaus Augenthaler und Hansi Pflügler getroffen, um bei Weißwurst und alkoholfreiem Weißbier über Lothar bei den Bayern und in der Nationalmannschaft zu sprechen. Da muss man sich erst nicht bei eventuell ein bisschen warm hören. Dann versteht man die Herren aber auch. Und es lohnt sich allemal. Jetzt also Auges erster Eindruck vom jungen Hoffnungsträger Lothar Matthäus.
Er war ein Zweierspieler, aber er hat sich am Anfang sehr, sehr bedeckt gehalten. Es ist nicht so, wie man kennt jetzt, wenn man länger kennt. Jetzt bin ich dort, ich bin der Lothar. Ja, du hast dich unterzuordnen, du hast dich unterzuordnen. Er war ganz, ganz devot.
Ja, es war normal zu der Zeit. Das hat sich dann eher zu Scholl-Zeiten dann geändert, sag ich mal, wo die Jungen kommen sind und hallo, ich bin wichtig.
Gleich, so. Ja. Er ist jetzt nicht gekommen, ich bin der Lothar Matthäus. Ich dachte, oh, super Junge, hilft der Mannschaft, Qualität ohne Ende. Und er hat einen unwahrscheinlichen Schuss gehabt, er hat eine Dynamik gehabt.
Matthäus selbst beschreibt seine Ankunft in München in seiner Biografie ganz oder gar nicht wie folgt.
Ich entkam der Provinz endgültig. Dieses Mal ging es in eine Weltstadt. Es war ein Sprung in eine neue Dimension. Wobei mich die Stadt und die berühmte Münchner Schickeria nicht interessierten. Baby Schimmerlos konnte mich mal gern haben. Ich war auf den Fußball fokussiert. Und ich kann mich nicht erinnern, damals in Schwabing ausgewesen zu sein.
Nur weil er sich nicht erinnern kann, jemals in Schwabing ausgegangen zu sein, heißt das ja nicht, dass es nicht doch passiert ist. Nach dem Motto, wenn du dich dran erinnern kannst, dann warst du nicht dabei. Aus dem Gladbacher Nachtleben sind wir jedenfalls noch ganz andere Geschichten von Lothar gewohnt. In seiner Biografie folgt auf die Erinnerungslücke mit Schwabing jedenfalls noch auf derselben Seite Folgendes.
Gott sei Dank hatte ich mit Udo Lattek einen Trainer, der mir Zeit gab, mich einzugewöhnen. Er war ein Kumpeltyp, der gerne einen mittrank. Wenn Lattek gut drauf war, durfte auch mal ein Training ausfallen. Wenn er schlecht drauf war, hieß es Training statt Mittagessen und es wurde die Peitsche rausgeholt. Wir wurden gequält, bis wir uns auf dem Trainingsplatz übergeben mussten.
Also der Lothar ist nicht in Schwabing ausgegangen, weil er mit Udo Lattek getrunken hat? Oder wie soll ich das verstehen? Auch Sportreporter-Legende Uli Köhler erinnert sich anders an die Bayern-Profis in der Münchner Clubszene.
Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Also früher sind die Spieler ausgegangen, die waren damals im berühmten P1, da saß Paul Breitner schon und all die anderen und später dann irgendwann Oliver Kahn und da war Lothar Matthäus natürlich auch mit dabei. Das waren die Stars der Stadt und die sind auch ausgegangen. Es gab noch kein Handy, es gab noch keine Handyfotografen und wenn Fotografs in die Nähe kamen, damals war Michael Gräter noch bei der Abendzeitung und der hat einen Fotografen gehabt, der hieß Franz Huck, aber den hatten die Jungs schon eingebremst. Also wenn da einer in so einen Club reinkam, dann hieß es schon sofort keine Fotos und die wollten dann auch einfach nicht gefilmt werden, was sie heute auch nicht wollen, was ich auch komplett verstehen kann. Privatsphäre ist Privatsphäre, aber da waren die Jungs noch richtig unterwegs und wenn man die kennenlernen wollte, ist man in den Club gegangen.
Also ich bin ja zu der Zeit auch schon in München ausgegangen, habe da aber ehrlich gesagt nie einen Bayern-Spieler gesehen. Könnte aber natürlich auch dran gelegen haben, dass ich diese Schickimicki-Läden, diese typischen, strikt gemieden habe. Aber gut, P1 hin, Schwabing her, der Erfolg gibt ihnen recht. Aber was ist mit denen, die er in der Provinz zurückgelassen hat? Hat sich zum Beispiel Uli Borowka vom, ja, man muss fast schon sagen, Hass der Gladbacher Anhänger anstecken lassen? Wie war es für ihn, gegen Lothar anzutreten? Also wie war Lothar als Gegenspieler im Zweikampf?
Wir beide sind dann auch mal aneinander geraten. Er war in Bayern, ich war in Bremen und da sind wir mal aneinander geraten. Obwohl wir da wirklich noch gut befreundet waren, hatte er wohl den falschen Eindruck, er hat ja nun mal ein Bayern-Trikot an und nicht ein Bremer-Trikot und er dachte, ich lasse ihn vorbeilaufen, aber das war nicht meine Art. Und ich weiß noch, ich habe ihn damals mal fürchterlich umgekachelt. Und das hat er mir, glaube ich, bis heute nicht vergessen. Das möchte ich auch zu 100% unterstreichen, dass Lothar Matthäus nachtragend ist.
Die Bayern sind sportlich und finanziell auf keinem so guten Kurs Anfang der 80er und es hat auf jeden Fall jemanden gebraucht, der den Erfolg wieder zurückbringt. Und wie könnte das Unternehmen Neue Bayern-Dynastie besser anfangen als mit einem Tor des Neuzugangs und einem 3:1 Auswärtssieg zum Auftakt? Unter der Überschrift »Auch ohne Kalle gut in Form« gibt es den Kickerspielbericht zu Lothars erstem Spiel im roten Bayern-Dress. Hier ein Auszug daraus.
Drei Mittelfeldspieler waren es, die für die drei Tore verantwortlich zeichneten. Alle vorbereitet über die linke Angriffsseite, wo Sören Lerby glänzend die Fäden zog. Nach Dremmler und Nachtwey kam auch Lothar Matthäus zu einem Treffer. Der Ex-Gladbacher stellte sein Spiel ganz in den Dienst der Mannschaft. Verzichtete auf spektakuläre Aktionen, gab der Sicherung des eigenen Tores den Vorrang und konnte so nur wenige Akzente setzen. Vor allem in der ersten Halbzeit habe ich nicht zu meinem Spiel gefunden. Ich fühlte mich nach den Anstrengungen der letzten Woche irgendwie kraftlos, gab der Nationalspieler hinterher freimütig zu.
Ich als junger Fan fand ja da schon, dass er eine totale Granate war und habe ihn für eine spitzenmäßige Verstärkung gehalten. Ich war nicht nur Bayern-Fan, sondern auch nochmal ausgewiesener Lothar Matthäus-Fan. Der Verein, für den ich damals gespielt habe, also der SV Manching, der wird ja vom örtlichen Sportgeschäft ausgestattet. Trikots gab's von da, die Schuhe konnte man auch billiger kaufen und alles war halt von Adidas. Ich habe aber schon sehr früh für mich beschlossen, dass ich wie Lothar in Puma-Schuhen spielen will, weil ich mir gedacht habe, wenn es bei dem was bringt, dann bringt's auch bei mir was. Ja genau, so war das. Ich fand das Design auch nochmal ein Stückchen cooler. Aber bei mir im Dorfverein war es natürlich nicht so ein Politikum wie bei ihm und Bayern München. In der Hinsicht ist Lothar ja sowas wie ein Werbepionier, der im Endeffekt sein ganzes Leben lang exklusiv mit Puma verpartnert ist. Und es hat danach noch lange gedauert, bis Spieler mit ihrem eigenen Schuhpartner antreten durften, der vom offiziellen Ausstatter der jeweiligen Mannschaft abwich. Unser Gesprächspartner aus Folge 1, Helmut Fischer, aka Mr. Puma, war dabei, als man aus der Puma-Zentrale in Herzogenaurach den Bayern klarmachte, dass Lothar nur kommt, wenn er in Pumaschuhen spielen darf.
Aber eben für uns war festgestanden, wenn er wechselt, er hat einen Schuhvertrag, dann läuft er weiter. Und das hat er auch bei jedem Gespräch damals mit Hoeneß sofort gesagt. Da wurde das aber noch gar nicht so ernst genommen, habe ich das Gefühl. Erst wie es dann unterschriftreif war und wie die Unterschrift war und dann plötzlich unsere Rechtsanwälte dann auch mit dabei waren und ja, er spielt Pumaschuhen und dann hat Hoeneß also ganz großen Terror hier gemacht und hier Gott und die Welt angerufen, dass das nicht sein kann, dass bei einem Adidas-Verein jemand in Pumaschuhen spielt und da waren wir eisern. Also wir brauchen nicht drüber reden, dass Lothar zu Bayern geht, wenn er nicht in Puma spielt.
Jetzt wissen wir also, warum Lothar und ich immer im Puma gespielt haben. Das waren halt so die Themen, die uns als junge Kicker auf den Bolzplätzen beschäftigt haben. Aber in den Stadien der Bundesliga geht es zu der Zeit ja um ganz andere Dinge. Ich habe deswegen mal den Fußballautoren Christoph Biermann gebeten, der soll uns mal einen kleinen Überblick über diese Ära geben. Die hat natürlich nicht viel mit dem milliardenschweren, bunten, familienfreundlichen Event zu tun, das wir heute von der Bundesliga kennen.
Also in den 80er Jahren kann man es gar nicht anders sagen, war der Fußball nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich international in einer großen Krise. Das hatte viel mit Gewalt zu tun, weil es in vielen Stadien in den 80er Jahren zunehmend Schlägereien gegeben hat. Hooliganismus wurde ein Thema, Fans, die dann auch irgendwie nicht mehr an ihren Farben zu erkennen waren und wo man den Eindruck hatte, nur zum Fußball gekommen sind, um sich zu prügeln. Die Stadien selber waren auch runtergekommen. Das darf man auch nicht vergessen. Also dieses Ganze, dass alle Stadien auf allen Seiten überdacht gewesen sind oder so, das gab es noch nicht. Es gab ja auch noch viele weitläufigen Stadien. Das Olympiastadion, wo die Bayern damals spielten, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart. Das waren ja alles keine reinen Fußballstadien. Es war insgesamt ein unangenehmes Erlebnis, zum Fußball zu gehen.
Die Spieler waren auch nicht so, jetzt sagen wir mal, gesundheitlich optimiert unterwegs wie heute, oder?
Das war insgesamt eine Zeit, in der Fußball einfach nicht sehr professionell war. Und das drückte sich dann halt auch darin aus, dass man, wenn man dann es in die Bundesliga geschafft hatte oder in die Nationalmannschaft, nicht wie heute so einen super optimierten Lebensstil pflegte, indem man, was weiß ich, auf seine Ernährung achtet und ordentlich schläft und Yoga macht und weiß der Teufel, Neurofeedback und so weiter. Sondern irgendwie die Leute, die schafften es dann irgendwie nach oben. Und das war dann einfach eigentlich ein bisschen so, ich will jetzt nicht sagen, wie so eine Popstars oder sowas, also auch durchaus, oder Rockstars, so mit Rauchen, Trinken und über die Stränge schlagen können. Das ging wirklich mehr in die Richtung.
Wie ging es denn zu der Zeit in den Kabinen zu? Wie war denn der Umgang untereinander?
Da gab es ja dann auch so andere Themen, wie diese Hierarchien in den Mannschaften, wo junge Spieler weggebissen wurden und sich da erstmal durcharbeiten mussten. Das war schon alles sehr rau und irgendwie aus heutiger Sicht komplett vorsintflutlich.
Du hast ja erwähnt, dass es ein Hooligan-Problem gab. Wie war denn insgesamt das Fußballpublikum so drauf Mitte der 80er?
Dazu kam natürlich noch, dass das Fußballstadion fast eine reine Männerwelt gewesen sind. Also Frauen gingen in sehr geringer Zahl ins Stadion. Für viele sicherlich auch das eher unangenehm. Teilweise haben Leute auch ihre Kinder nicht gerne mitgenommen. Also die Vorstellung, dass es damals ein diverses Publikum gab, wie man heute sagen würde, wäre absurd gewesen. Sehr, sehr wenige Menschen mit Migrationshintergrund wären damals ins Stadion gegangen. Es war ja auch so, dass viele Fankurven dominiert waren von rechten, rechtsradikalen Fans. Also der ganze Grundsound war rassistisch, gewalttätig. Tätig, unangenehm. Schwarze Spieler mit Bananen zu bewerfen, um nahezulegen, dass es sich bei ihnen um Affen handelt. Das wurde dann, wenn da mal Kritik aufkam, ja so als fußballtypisches, man will halt den Gegner provozieren, aber ich meine, es ist natürlich völlig klar, welche Gedankenwelt dahinter gesteckt hat.
Ich bin zu der Zeit auch deutlich seltener ins Stadion. Besonders Auswärtsspiele sind zunehmend ungemütlicher geworden, weil zum Bayern-Hass jetzt auch noch diese rechtsradikalen Hools dazugekommen sind, die mich immer relativ schnell als linke Zecke identifiziert haben. Das war ein paar Mal so richtig heikel. Darauf hatte ich dann irgendwann erstmal echt keinen Bock mehr. Ich hole an der Stelle mal den Journalisten, Experten und Bayern-Kenner Raphael Honigstein aus London dazu, der mit Christoph Biermann zusammen Beer and Honey, einen englischen Fußball-Podcast über die Bundesliga, macht. Die Fußballwelt war insgesamt noch kleiner, vielleicht auch abgetrennter vom Mainstream, oder?
Auch das muss man, glaube ich, wirklich nochmal betonen. Fußball war lange in Deutschland sehr verpönt. Es gab Kinder in der Schule, die sich gar nicht getraut haben zu sagen, sie sind Fußballfans, weil man dann automatisch irgendwie ein bisschen abgestempelt war als jemand, der sich so mit niederen Dingen beschäftigt.
Fußball war ja auch nicht annähernd so allgegenwärtig wie heute. Die Ära des Privatfernsehens war noch nicht angebrochen, obwohl zwischendurch ja mal schon in den 80er Jahren RTL mit anpfiff. Für eine Zeit die Bundesliga-Übertragung übernommen hat, aber eigentlich war es in den 80ern weitgehend in der Hand der Öffentlich-Rechtlichen. Also es gab halt ein erstes und zweites Programm. Die Spiele wurden in der Sportschau gezeigt und in der Sportschau dann zum Beispiel auch lange Zeit ja nur drei. Ja, also man wird nicht von jedem Fußballspiel aus dieser Zeit die Tore mehr in irgendwelchen Archiven finden, weil sie teilweise schlichtweg keine Kameras aufgestellt waren.
Bei den Bayern hat sich Lothar in den nächsten Jahren mit den drei Meisterschaften in Folge zum Star hochgespielt. Raphael Honigstein ist in diesen Jahren als Fan dabei.
Ich war 1986 im Stadion, als Bayern am letzten Spieltag die Meisterschaft gewonnen hat, bei der gleichzeitigen Niederlage von Werder Bremen in Stuttgart. Das Spiel davor, der ein oder andere Hörer wird sich erinnern, war das berühmte Pfostentrefferspiel von Kurzhopp in Bremen. Und Bayern hat schon nach wenigen Minuten oder wenigen Sekunden das 1-0 geschossen. Und wer war der Torschütze? Lothar Matthäus gegen seinen ehemaligen Club Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag. Und in dieser Zeit, in diesen Jahren, war Matthäus live zu sehen wirklich eher ein Naturereignis. Denn er hat teilweise 4 oder 5 Positionen gleichzeitig gespielt. Er war Abräumer, er war Antreiber, er war Staubsauger, er war Spielmacher Er war Vorlagengeber und er war nicht zuletzt auch fast so eine Art Stürmer, der immer wieder vorne aufgetaucht ist und eben durch seine wirklich überragende Technik, sowohl links als auch rechts, wunderbare Tore geschossen hat. Im Nachhinein habe ich das Gefühl oft, dass seine Leistung aufgrund der vielen Geschichten um ihn herum, abseits des Platzes, gerade dann auch in den 90ern, so ein bisschen geschmälert bzw. nicht wirklich honoriert wird.
Da ist es! Strack! Da ist es! 34. Minute der zweiten Halbzeit. 2:1. Das erlösende Tor für die deutsche Nationalmannschaft.
Ihr habt gerade gehört, wie Deutschland Albanien in der Quali zur EM 1984 knapp mit 2:1 besiegt, um sich auf den letzten Drücker zu qualifizieren. Dabei ist Albanien zu der Zeit eher ein Kandidat, dem man mal ein halbes Dutzend einschenkt. Und damit sind wir schon beim Thema, die Nationalmannschaft in der Krise. Denn uns interessiert in dieser Folge nicht nur der Siegeszug unseres jungen Franken im Vereinsfußball, sondern auch, wie die prägenden Niederlagen diesen Karriereabschnitt zum Reifeprozess machen. Denn insbesondere mit der Nationalmannschaft muss Lothar diverse Rückschläge verkraften. Christoph Biermann, wie stand es denn um die Nationalmannschaft in den 80ern?
Also gefühlt, würde ich sagen, sind die 80er Jahre so ein bisschen so die Dark Ages des deutschen Fußballs gewesen. Es qualifizierte sich ja die deutsche Nationalmannschaft zweimal fürs WM-Finale, aber mit so fürchterlichem Fußball, dass man das irgendwie auch nicht mochte. Also ich mochte es jedenfalls damals nicht. Das wird auch eigentlich nicht viel anders, als dann Franz Beckenbauer von Jupp Derwall übernahm. Also dieses WM-Finale 1986 hat man ja das Gefühl, dass die Finalmannschaft nur mit Defensivspielern oder fast nur mit Defensivspielern besetzt worden war, obwohl sie am Ende ja dann auch knapp gegen Argentinien verloren hat. Das war schon alles sehr freudlos. Dazu kombiniert dann auch, dass das Publikum, das die deutsche Nationalmannschaft anzog und mit sich brachte, auch äußerst unangenehm war, wie das, was man in den Bundesliga-Kurven auch erleben konnte. Also wer, wie soll ich sagen, irgendwie guten Willens und guten Herzens war, der konnte sich mit der deutschen Nationalmannschaft jener Zeit doch relativ schwer identifizieren.
Tja, so war das also damals, liebe Kinder. Stark behaarte Urviecher, die soffen, rauchten und sich im Puff rumtrieben wie die Rockstars und ganz eventuell auch mit Aufputschmitteln gedopt waren. Und die kickten dann vor halbleeren Rängen voller Neonazi-Hooligans uninspiriert gegen den Ball. Kein Wunder also, dass der flinke, torgefährliche Mittelfeldmotor Lothar Matthäus herausstach, stand er doch für den modernen, dynamischen Fußball, den wir heute kennen. Jetzt müssen wir wohl oder übel die schlimmen Niederlagen in der Zeit von 84 bis 89 in den Fokus rücken. Das fängt ja schon vor seinem Wechsel vom Rhein an die Isar an. Wie gesagt, Lothar selbst nennt den Sommer 1984 den grausamsten Sommer seiner Karriere. Das liegt einerseits am verschossenen Elfer im DFB-Pokalfinale und andererseits am EM-Aus in der Vorrunde des Turniers in Frankreich, dem letzten Turnier unter der Ägide von Jupp Derwall als Bundestrainer. Das EM-Turnier selbst verläuft mittelmäßig mit einem 0:0 gegen Portugal und einem 2:1 über Rumänien. Bis dann im letzten Vorrundenspiel Spaniens Libero Antonio Maceda in der Schlussphase per Kopf das Aus der Deutschen besiegelt, obwohl das DFB-Team vorher genug Chancen hat, das Spiel klarzumachen. So klang das Siegtor im spanischen TV. Bei dieser Europameisterschaft bestreitet Lothar Matthäus schon alle Partien. Im ersten Spiel wird er noch für Guido Buchwald eingewechselt. In den folgenden Spielen gegen Rumänien und Spanien steht er in der Anfangsformation. Halb rechts in einem Dreier-Mittelfeld neben Norbert Meyer und Andi Brehme. Diesem Turnier kann der immer noch junge Lothar Matthäus jedenfalls noch nicht den Stempel aufdrücken. Wahrscheinlich auch, weil sein Draht zu Bundestrainer derweil nicht der beste ist. Das ändert sich natürlich schlagartig, als Franz Beckenbauer Bundestrainer Teamchef wird.
Gute Freunde kann niemand trennen.
Gleich zu Beginn der Amtszeit von Kaiser Franz will sich die DFB-Auswahl auf die Begebenheiten der anstehenden WM in Mexiko vorbereiten und fliegt nach der Saison 84-85 dorthin, um Freundschaftsspiele gegen England und Mexiko zu bestreiten. Diese Reise wird zum echten Härtetest für die DFB-Darmflora. Stichwort Montezumas Rache. Weil die Herren Nationalspieler in der Disco nach der 0-3-Klatsche zum Turnierauftakt gegen England nicht auf Eiswürfel im Rum-Cola verzichten wollen, liegen am nächsten Tag bis auf das Torhüterduo Schumacher und Stein alle Spieler mit Fieber, Durchfall und Erbrechen auf ihren Zimmern. Dabei steht ja noch das wichtige Spiel gegen Gastgeber Mexiko an, trainiert von keinem Geringeren als Bora Milutinovic, dem schillernden Serben, der mit 5 verschiedenen Nationalteams an Weltmeisterschaften teilgenommen hat. Über seine Verdauung ist nichts hinterlegt. Die Personalsituation beim DFB ist damals jedenfalls so schlimm, dass sich sogar Franz Beckenbauer nochmal eine Spielgenehmigung besorgt, um notfalls mitzuspielen. Dazu kommt es nicht, aber Lothar muss auf der ungeliebten Rechtsverteidigerposition aushelfen und das Spiel geht 0-2 verloren. Der DFB gewinnt aber an Erfahrung und lässt bei der folgenden WM 86 alle Speisen und Getränke im mitgebrachten Labor untersuchen, um Montezuma keine Chance zu geben. Die Voraussetzungen zum Fußballspielen sind ein Jahr später dann bei der WM in Mexiko trotz sauberer Eiswürfel für die meisten Deutschen eher suboptimal. Heiße Höhenluft und Spiele zur Mittagszeit. Dazu kommt, dass Beckenbauer eine überalterte Mannschaft mit einigen unfitten Stars wie Rummenigge, Littbarski und Völler nominiert hat. Damals wäre er mit einem Aus im Viertelfinale hochzufrieden gewesen. Zum Auftakt gegen Uruguay kommt Matthäus im Fünfermittelfeld zum Einsatz und spielt einen schlechten Rückpass, den die Uruguayer zum 1-0 verwerten können. In der 71. Minute wird er gegen Kalle Rummenigge ausgewechselt und Deutschland gleich noch durch Klaus Allofs aus.
Und Allofs! Und das Tor! Endlich haben sie es geschafft! Gott sei Dank und sie haben es gesehen. Na endlich! Da ist es, das 1-1, längst verdient.
Beim anschließenden Sieg gegen Schottland steht Lothar wieder in der ersten Elf. Den schottischen Nationaltrainer Alex Ferguson wird er 1999 wieder treffen, bei der Niederlage im Champions-League-Finale gegen Manchester United. Bei der 0-2-Niederlage gegen die Dänen mit Stars wie Morten Olsen, Michael Laudrup und Søren Lerby steht Lothar auch in der ersten Elf. Er kann aber nicht verhindern, dass die Dänen den Gruppensieg erreichen und auch musikalisch zu überzeugen wissen. Als Gruppenzweiter müssen die Deutschen im Achtelfinale gegen Marokko ran. Und es kommt zu einer Wachablösung. Bei der Hitzeschlacht von Monterrey schnappt sich Lothar in der 87. Minute den Ball und trifft per Freistoß aus 30 Metern zum erlösenden Siegtor. Vorbei an einer Mauer, die diesen Namen nicht verdient. Eigentlich will Silberrücken Kalle Rummenigge den Ball schießen, aber Matthäus trifft und wer trifft, hat recht. Wie mies das Spiel der DFB-Elf fußballerisch bei dieser WM ist, lässt sich in der spanischen Zeitung El País nachlesen. Die schreibt, dass es das schlechteste der bisherigen 42 Spiele war. Zitat: Es gab nichts Sehenswertes, nichts Unterhaltsames, nur die reine Ohnmacht. Das Viertelfinale Brasilien gegen Frankreich gilt als eines der schönsten Spiele der WM-Geschichte. Das unansehnliche Viertelfinale zwischen Gastgeber Mexiko und den Deutschen entscheidet sich erst im Elfmeterschießen. Bilanz: 8 gelbe, 2 rote Karten und ein verwandelter Lothar-Elfmeter. Im Halbfinale müssen dann die hochgehandelten Franzosen wie schon bei der WM 1982 dran glauben. Obwohl Kaiser Franz vorher mutmaßt, mehr als Halbfinale geht mit dieser Mannschaft nicht. 2 Tore gehen dann doch, und zwar so.
Und Und jetzt Rudi Völler. Das müsste das 2:0 sein. Tor! Und das ist das Finale.
Mit einem angeschlagenen Michel Platini unterliegen Les Bleus mit 0:2. Platini, damals einer der besten Spielmacher der Welt, sagt danach über die deutsche Nationalmannschaft, dass die Deutschen auch gewinnen konnten, ohne gut zu spielen, während die Franzosen nur gewinnen konnten, wenn sie auch gut spielen. Damit ist der Weg frei für das Duell der Fußballgroßmächte. Deutschland, der Finalist von 1982, gegen Argentinien, den Weltmeister von 1978. Panzer gegen Gauchos, Lothar gegen Diego, Matthäus gegen Maradona. Zwei der größten ihrer Zeit, ach was, aller Zeiten. Kommen wir also zum Finale der WM 86 und zum Duell der kleinen Giganten. Lothars 1,74 gegen Diegos 1,65. Ich weiß noch, Lothar hat den Maradona weitestgehend aus dem Spiel genommen und hat ihn kein Tor schießen lassen. Aber einen Maradona, der bei diesem Turnier 5 Tore und 5 Vorlagen beisteuerte, kann auch ein Matthäus nie ganz kalt stellen. Oder, Raphael Honigstein?
Gerade 1986 bei der WM war er als Sechser dafür zuständig, den gegnerischen Spielmacher auszuschalten. Das gelang ihm ja auch im Finale mit Diego Maradona, bis auf einen einzigen Ball, den Maradona dann spielt, der dann aber der entscheidende Pass vor dem 3:2 ist.
Maradona. Kein Abseits, Gurruchaga. Toni, halt den Ball. Nein.
Und da beginnt die Rivalität der beiden. Da habe nicht nur ich ganz besonders drauf geschaut. Matthäus gegen Maradona, das war immer ein Spektakel und meistens auch mit dem besseren Ende für Lothar. Es hat mich auch gefreut, dass Maradona irgendwann mal gesagt hat, Matthäus wäre der Beste gewesen, gegen den er je gespielt hat. Das aus dem Mund des großen Diego Maradona. Dass Lothar mit Diego auf einer Stufe war, sehen auch unsere bayerischen Freunde Klaus Augenthaler und Hansi Pflügler an Klaus Eders Esstisch in Donaustauf so.
Er war auch technisch. Wir haben das gesagt gehabt, jetzt mit dem Maradona. Lothar konnte mithalten. Er war auch technisch stark. Ja, absolut. Er konnte den schwierigen Ball im vollen Tempo runterholen und mitnehmen. Und der Vergleich, der hinkt jetzt ein bisschen, das war hergeholt. Wenn ein langer Ballspur Matthäus im Vollsprint ist, der hätte oder von eher runtergeholt als wie Maradona. Ja. Gut, Maradona ist ja nicht gesprintet. Ja. Ich weiß nicht, warum man ihm da so das abspricht, aber er war technisch hervorragend.
Ja, und da ist mir ein dynamischer Spieler lieber, wenn einer 38 Übersteiger macht und so weiter. Und der bewirkt etwas.
Bei der Europameisterschaft 1988 in Deutschland will der Gastgeber natürlich auftrumpfen. Titelverteidiger Frankreich ist nicht mal qualifiziert. Es gehen auch nur 8 Mannschaften an den Start. Ist 1986 noch Toni Schumacher Kapitän gewesen, darf bei diesem Heimturnier Lothar Matthäus die Binde tragen. Das ist ein weiterer Fingerzeig von Teamchef Beckenbauer für den immer größer werdenden Stellenwert unseres forschen Mittelfranken, der mit 16 noch zu klein für die bayerische Landesauswahl war. Ihr erinnert euch ja noch an die Wochen vor dem WM-Turnier 1982, Stichwort Schlucksee. Auch ein paar Jahre später nehmen es einige Nationalspieler mit der nötigen Professionalität nicht ganz so ernst. Beim Osterturnier unmittelbar vor der Heim-EM in Berlin büchsen Kapitän Lothar und 4 Kollegen aus dem Quartier in der Sportschule Wannsee aus. Offenbar kein Bock auf Kegelabend. Stattdessen geht's ins Oton Lothar gepflegte Bordell Bellamy. Schlauerweise in den Freizeitanzügen des DFB. Ganz groß mit dem Adler vorne drauf. Das Ding fliegt natürlich sofort auf und Kaiser Franz tobt bei der Teamsitzung am nächsten Tag. Kann man sich ja vorstellen. Wobei, das fragwürdige Etablissement stört den Teamchef gar nicht so. Aber dass die den Ausflug im DFB-Anzug machen, also wirklich. Überhaupt scheint Prostitution ein wichtiges Thema in der Nationalmannschaft zu sein. Toni Schumacher wünscht sich in seinem Buch Anpfiff sogar, dass der DFB doch bitte die Damen organisieren und zur Not auch mit der Penicillinspritze für danach bereitstehen solle. Junge, Junge, Junge. Abgesehen vom Thema Freizeitdress sind jedenfalls der Kaiser und der Lothar ein Herz und eine Seele. Vor allem, wenn es um das Spiel der Nationalmannschaft geht. Zusammen erdenken sie die Spielstrategie und die Formation. Matthäus ist der verlängerte Arm des Teamchefs auf dem Platz und darf im Spielverlauf auch eigenständig taktische Dinge ändern. Doch das hilft alles nichts, als es im Halbfinale der EM 88 im Volksparkstadion zu Hamburg gegen die übermotivierten Niederländer geht, die von der goldenen Generation um Johan Cruyff angestachelt worden sind, die Niederlage aus dem WM-Finale 74 wettzumachen. Und sie haben überragende Einzelakteure, wie Torjäger Marco van Basten, der das Turnier seines Lebens spielt. Dazu Ruud Gullit auf der 10, den Sechser Frank Rijkaard, die Kumman-Brüder in der Abwehr und den verrückten Torhüter Hans van Breukelen. Dennoch geht Deutschland in Halbzeit 2 in Führung. Kapitän Matthäus hat Verantwortung übernommen und einen Elfer verwandelt. Wir haben einen Nachbericht zu diesem denkwürdigen Spiel im RTL-Archiv gefunden und euch mal die wichtigsten Szenen zusammengeschnitten.
Hollands vielleicht größte Mannschaft ist hier in Deutschland von den Gastgebern der Weltmeisterschaft 1974 geschlagen worden. Eine im Gedächtnis eingebrannte Niederlage. Im Abendsonnenlicht treffen sich die beiden alten Rivalen von damals zum spektakulären Showdown. Halbzeit. Torlos bisher. Hollands Cleverness ist ein großes Problem für Beckenbauer. Klinsmann von Rijkaard unfair gebremst. Strafstoß. Matthäus macht es auf seine Weise. Van Beukelen war nahe dran. Holland beweist seine Stärken. Die DFB-Auswahl gerät unter Druck. Dann Van Basten. Kohler versucht zu stoppen. Strafstoß. Sogar Van Basten scheint überrascht. Breme gibt Immel noch einen Tipp. Geh nach links. Ronald Koeman fühlt sich nicht verpflichtet, in diese Ecke zu ziehen. Noch eine Viertelstunde. Ein Spiel, das in dieser Phase von der Spannung lebt. Das nächste Tor muss die Entscheidung bringen. Van Basten, er trifft zum 2:1. Nur noch 75 Sekunden. Zu spät für das Team der Bundesrepublik. Nach 14 Jahren. Der lang ersehnte Augenblick. Die Revanche ist gelungen.
Dieses wilde Spiel lassen wir jetzt mit unseren Gesprächspartnern aus Deutschland und Holland Revue passieren. Wie haben Sie es erlebt, als die Niederlande endlich Revanche für das WM-Finale 1974 übten? Uli Borowka stand auf dem Platz.
Wir haben das Spiel in Hamburg gehabt. Wir waren eigentlich guter Dinge. Wir waren auch gut drauf. Ich habe gegen Gullit gespielt und Kohler hat gegen Van Basten gespielt. Und Kohler hat an diesem Tag keinen guten Tag gehabt, wenn man das mal so ausdrücken darf. Er hat dann den Elfer verschuldet und das zweite Tor hat dann Van Basten gemacht. Und so verlieren wir 2:1. Und die Menschen in Deutschland haben natürlich nicht nur sich erhofft, sondern eigentlich auch verlangt, dass wir mit dieser grandiosen Mannschaft, das war ja eine außergewöhnliche Nationalmannschaft, dass wir da Europameister werden.
Die Rivalität mit den Niederländern war damals schon was Besonderes im internationalen Fußball, oder?
Die Rivalität Holland-Deutschland war ja schon immer. Gerade auch vom 74, vom Finale, oder wie mit Bayern, was ich in Holland gespielt habe, in Amsterdam, da war schon immer so ein Knistern da.
30 Jahre später sind zwei der Helden der Holländer versöhnlicher eingestellt. Ruud Gullit und Marco van Basten wollen im Interview für die Oranje Wall of Fame von der kriegerischen Rhetorik von damals nichts mehr wissen.
Also Stapje terug gaan naar de finale, Halbfinale, Duitsland.
Du musstest einige Spieler einfangen. Du musstest Van Breukelen beruhigen. Ich dachte mir, chill mal, Mann. Er war einfach zu aggressiv. Mach doch keinen Blödsinn. Ich war 1974 auch enttäuscht. Aber dann hatte ich das Gefühl, gegen eine große deutsche Mannschaft in Deutschland gewonnen zu haben. Das war das eigentliche Wunder, das ich fühlte. Und ich hatte keine besondere Abneigung gegen die Deutschen.
Du musst dus in de Halbfinale tegen Duitsland in Hamburg.
Ich hatte nur sportliche Revanche-Gelüste, aber das ist natürlich eine normale Einstellung zu so einem Spiel. Das Spiel war sehr wichtig und die Atmosphäre in Hamburg, in dem großen Stadion, war super.
In Deutschland, in Hamburg, in het grote Stadion von Hamburg.
Van Basten, wordt dit de beslissing? Ja! Ja! Naar de goal van Basten! 2-1, plek voor Nijs!
Lothar würde seine erste Bayernzeit vermutlich gern mit einem großen internationalen Titel krönen. Und zwar beim wichtigsten Wettbewerb für Vereinsmannschaften, dem Europapokal der Landesmeister, heute bekannt als Champions League. Im Jahr 1987 trifft er mit den favorisierten Bayern im Finale auf den Außenseiter FC Porto. Im Halbfinale haben die Münchner noch auf überzeugende Art und Weise Real Madrid ausgeschaltet. Die Bayern spielen im Finale zwar mit einem Hoeneß und einem Rummenigge, aber leider nur mit dem Dieter und dem Michael. Im Mittelfeld agiert Hansi Flick an der Seite von Matthäus und Brehme. Und die Viererkette stellen Hansi Pflügler, Norbert Nachtwey, Norbert Eder und Helmut Winkelhofer. Im Tor der legendäre Jean-Marie Pfaff. Wien, Praterstadion, 27. Mai 1987. Das Stadion ist voll mit Bayern-Fans. Die jubeln über das 1:0 von Wigal Kögel in der 25. Minute. Doch danach bestimmt der FC Porto das Spiel. Und dann kommt die 77. Minute. Gerd Rubenbauer hat's live im Radio kommentiert.
Nochmal wird in die Mitte hineingespielt von Frasco, verlängert auf Schuari. Der stellt den linken Arm nach außen, heftig wieder auf Distanz. Dann kommt Frasco, 24 Meter, geht an Dominik vorbei, spielt hinein in die Mitte und Schuari und Maggier, Tor!
Rabah Maggier erinnert sich auch im Interview bei einem FIFA-Event 2011 noch gern an das Tor seines Lebens. Hackentrick heißt auf Französisch übrigens Talonnade.
Ich hatte das Privileg, ein Tor per Hackentrick zu erzielen, das dem FC Porto den Sieg beschert hat und mich zum ersten Afrikaner gemacht hat, der die Champions League gewinnt. Es war eine Riesenehre für mich. Eine tolle Sache.
Der eingewechselte Brasilianer Juari, der die Vorarbeit zu Maggiers Hackentor geliefert hat, besorgt 3 Minuten später den Endstand.
Das war voll richtig, denn Celso bedient ihn sofort am linken Flügel mit einem herrlichen Pass über 40 Meter. Und Maggier vorbei am linken Hofer, an der linken Strafraumkante, bringt den Ball zur Mitte, Tor! Tor durch Schuari, er ist der Torschütze zum 2:1 für den FC Porto.
Bums, aus. Lothar hat während seiner ersten Bayern-Phase mit dem Meisterschafts-Hattrick und dem DFB-Pokalsieg 86 gelernt zu gewinnen, aber auch zu verlieren. Das DFB-Pokalfinale 85, das WM-Finale 86, das Finale im Landesmeisterpokal 87 und das EM-Halbfinale 88 gingen alle in die Hose. Die einzige Niederlage, die Matthäus nie mehr auswetzen kann, ist das Finale von Wien gegen Porto. Einmal wird er noch die Chance bekommen. 1999. Manchester United, Sheringham, Solskjaer. Na, ihr wisst schon.
Das kann nicht wahr sein! Danny Sheringham! Das darf nicht wahr sein!
Da reden wir in einer anderen Folge noch ausführlich drüber. Versprochen. Lothars ehemaliger Kollege Uli Borowka findet es übrigens ungerecht, wie stark Matthäus in der Öffentlichkeit immer die Verantwortung für die Niederlagen aufgebürdet bekommt.
Solche Spieler gibt's nur alle Jahrzehnte mal. Er war außergewöhnlich, aber er brauchte immer noch eine Mannschaft, ein Team um sich herum. Und die haben ja auch dementsprechend weniger funktioniert und so weiter und so fort in den entscheidenden Spielen. Aber es wurde immer sehr gerne dann an ihm festgemacht, weil er eben der Leader war, wurde alles gerne an ihm festgemacht. Er ist dann derjenige, der das nicht kann und das nicht kann. Und das war über die Jahre hinweg aus meiner Sicht immer sehr, sehr einfach, das nach draußen zu bringen. Und es ist ja heute immer noch so. Und da habe ich was gegen.
Mit einem Rucksack an negativen Erfahrungen macht Lothar sich nach der Saison 1987-88 auf den Weg über den Brenner nach Italien, um fortan in der stärksten Liga der Welt beim Spitzenclub Inter Mailand Titel zu jagen. Calcio, Serie A, San Siro, das wird der Hammer. Schaltet also auch zur nächsten Folge von 11 Leben, die Welt des Lothar Matthäus ein, wenn wir die Verwandlung unseres knorrigen mittelfränkischen Mittelfeldstars zu einem Weltfußballer und Mann von Welt erleben. In diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Am Abend haben mich Lothar und Andi in ihr Zimmer eingeladen, damit wir uns kennenlernen konnten. Als sie den Kühlschrank geöffnet haben, war der voller Bier. Also haben wir auf die anstehende Saison angestoßen.
Elf Leben, die Welt von Lothar Matthäus ist eine Produktion der WakeWord Studios im Auftrag von RTL Plus. Host Markus Kafka. Buch Jörg Groß-Kraumbach. Regie Bernie Meyer. Redaktion Stefan Rommel, Bernie Meyer, Tim Pomarenke und Markus Kafka. Beratung Storytelling Tim Pomarenke. Sounddesign Fabian Scheffler. Sprecher Josefine Aleit und Jörg Groß-Kraumbach. Projektmanagement Josefine Aleit. Redaktionsleitung RTL Silvana Katzer. Executive Producer WakeWord Ruben Schulze-Fröhlich. Executive Producer RTL Andrea Zuska und Christian Schalt.
Du möchtest weiterhören? Kein Problem. Auf RTL Plus gibt es bereits jetzt weitere Folgen. Alles komplett kostenlos. Viel Spaß!